Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Über die Aussage vom Täufer Johannes, über Jesus, habe ich ja bereits letztes Mal predigt. Und ich habe gezeigt, dass der Täufer Johannes sich mit dieser Aussage direkt auf Jesaja 53 bezieht. Dort wird der unschuldig leidende Gestalt beschrieben, der Gottesknecht. Und der Gottesknecht wird von vielen Schreibern vom Neuen Testament direkt mit Jesus in Verbindung gebracht, so wie da eben der Täufer Johannes auch macht. Die ersten Jünger und Jüngerinnen haben das Leiden und Sterben von Jesus am Kreuz so verstanden im Nachhinein, dass das hätte passieren müssen, damit Jesus unsere Sünden wegnehmen kann und uns mit Gott versöhnen kann, weil er eben der Gottesknecht aus Jesaja 53 war. Das feiern wir besonders an Karfreitag und Ostern natürlich, aber auch heute möchte ich nochmal das Thema aufnehmen. Und ja, wir leben ja jeden Tag von dieser Gnade, die Gott uns schenkt durch das Versöhnungswerk, das er durch Jesus gemacht hat. Und darum, finde ich, passt das Thema eigentlich das ganze Jahr durch. Ja, dann möchte ich jetzt den heutigen Predigtext zu Jesaja 53 lesen. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sündenschuld willen. Die Züchtigung lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinem eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Sündenschuld. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft. Doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten, und wegen der Vergehen meines Volkes hat ihn Plage getroffen. Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte, obwohl er keine Gewalttat getan hat und kein Betrug in seinem Mund war. Doch der Herr hat Gefallen an dem von Krankheit Zermalmten. Er ließ den erstarken, der sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hatte. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Licht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sündenschuld wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Mächtigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Wie gesagt, habe ich vor 2 Wochen schon über den leidenden Gottesknecht predigt, und dann bin ich hauptsächlich darauf eingegangen, was für unser Christsein oder für unsere Verkündigung vom Evangelium bedeutet, dass Jesus als der leidende Gottesknecht eben wie ein wehrloses Lamm hat müssen leben und hat müssen sterben. Und heute möchte ich darauf eingehen, was das Leben und der Tod von Jesus, dem leidenden Gottesknecht, mit der Sünde, mit der Schuld oder dem Vergehen oder dem Verbrechen wie Gewalttaten oder Betrug zu tun haben. Weil, wie wir hier sehen können, kommen alle diese Begriffe in diesem Text vor. Ich habe alle diese Begriffe mit der gleichen Farbe markiert, weil alle diese Worte zusammengehören. Es stehen zwar nicht hinter all diesen deutschen Worten die gleichen hebräischen Begriffe, aber die Übersetzungsmöglichkeiten überschneiden sich sehr stark von all diesen unterschiedlichen Begriffen. Und die Begriffe sind auch alle miteinander verknüpft. Das möchte ich euch kurz aufzeigen. In Vers 5 und 8 steht der gleiche hebräische Begriff, den ich damit vergehe, bezeichnet habe. Und zusätzliche Übersetzungen für den Begriff sind Verbrechen oder Missetaten, Frevel oder Veruntreuung. Allgemein kann man sagen, dass alle diese Sachen Gesetzesübertretungen sind. Und damit ist gemeint, dass man das Gesetz von Gott bricht. Und das wiederum ist ein Treuebruch Gott gegenüber. Und das wiederum kann man als Sünde bezeichnen. Und der hebräische Begriff, der hinter dem Wort Sündenschuld in den Vers 5, 6 und 11 steht, kann ebenfalls Missetat bedeuten oder eben Sünde oder Schuld. Darum habe ich da jetzt Sündenschuld geschrieben. Er kann aber auch Bestrafung bedeuten. Aber auf diese Bedeutung komme ich dann nachher noch zu sprechen. Sünde und Schuld sind also Vergehen oder Missetaten. Wenn man sich an einen Mensch vergeht, dann wird man an dem Mensch schuldig. Das kennen wir ja auch aus unserem Leben oder aus dem Rechtswesen. Also wenn ich zum Beispiel mit meinem Auto deinen Gartenhag kaputt fahre, dann schulde ich dir einen neuen Gartenhag. Also Schuld ist eigentlich kein religiöser Begriff. Ein religiöser Begriff ist aber Sünde. Sünde meint nämlich, dass ich mich gegen Gott vergehe, dass ich an Gott schuldig werde. Und interessant ist jetzt, dass in der Bibel oft kein Unterschied gemacht wird zwischen Sünde und Schuld. Wie da in dem Vers 5, 6 und 11. Nur im Vers 12 wird ein Begriff verwendet, wo man eigentlich ja explizit mit Sünde kann übersetzen. Sünde und Schuld werden in der Bibel oft nicht auseinandergehalten, weil Sünde ein ganzheitliches Geschehen meint. Sünde ist ein Ausdruck vom Bundesbruch oder vom Treuebruch Gott gegenüber. Und der Treuebruch zeigt sich eben in dem, dass man sich nicht an Gesetz und Gebot haltet von Gott. Und die Gebot und Weisungen, die betreffen eben auch sehr stark das Zusammenleben der Menschen. Wer an seinem Mitmensch schuldig wird, wird damit eben auch schuldig an Gott. Er begeht eine Sünde. So stark solidarisiert sich Gott mit uns Menschen. Und ich finde das unglaublich tröstlich zu wissen, dass Gott sich betroffen fühlt, wenn wir einander gegenseitig etwas antun. Gott könnte ja auch sagen, ja, ist mir doch egal, wenn die sich da Köpfe einschlagen, sollen sie doch. Also mir ist es manchmal so ergangen, als ich noch Kind betreut habe. Das Anstrengendste habe ich eigentlich immer gefunden, die Konflikte zu schlichten, die die Kinder untereinander hatten. Und die Gruppe, die ich hatte, hat leider sehr oft Konflikte miteinander gehabt. Und dann war es vielmals so mein erster Gedanke gewesen, ach, sollen die sich doch Köpfe einschlagen, wenn sie unbedingt wollen. Aber Gott ist nicht so gleichgültig oder so bequem oder nur auf sein eigenes Wohl bedacht, dass er uns einfach machen lassen. Darum gehören zu dem Begriffsfeld Sünde und Schuld auch die Worte, die ich hier blau markiert habe. Worte, die eine Strafe oder eine Reaktion von Gott auf Sünde und Schuld der Menschen ausdrücken. Wie gesagt, enthalten der Begriff, der in den Vers 5, 6 und 11 für Sündenschuld steht, auch die Bedeutung Bestrafung. Schuld, Sünd und Strafe werden nicht auseinandergehalten, weil Schuld als Sünd eine Abkehr von Gott ist und damit Unheil und Strafe mit sich bringt. Die biblische Vorstellung ist nämlich, dass Sünd, auch versehentliche Sünd, die gute, von Gott geschenkte Ordnung zerstört und einen Unheilsvorgang in Bewegung setzt. Und die Folgen von diesem Unheilsvorgang, die fallen dann eben auf einem als Täter oder auch auf die Gemeinschaft zurück. Und ja, das ist immer so, wenn der Unheilsvorgang nicht gestoppt wird, dann bleibt eben so der Tat-Folge-Zusammenhang bestehen. Daher kommt auch die Annahme, dass Krankheiten oder Leiden oder Plagen, also alles da, wo nach dem Text der Gottesknecht muss erleiden, dass das eben Folgen von Schuld sind. Aber man muss eigentlich nicht einmal unbedingt an einen Gott glauben oder an eine göttliche Ordnung glauben, um ja, so die Idee haben, dass Schuld einen Ausgleich braucht. Das wird ja auch in unserem Rechtssystem so gehandhabt. Es wird nicht einfach jemand nur schuldig gesprochen, sondern es wird dann auch vielleicht eine Ausgleichszahlung oder eine Strafe wie Gefängnis oder bei Jugendlichen eine Erziehungsmassnahme angeordnet. Und Erziehungsmassnahme könnte das Wort Züchtigung sein in dem Vers 5. Oder wir kennen auch die traurigen Beispiele, wo eben der Unheilvorgang so unaufhörlich am Laufen ist. Zum Beispiel in einem Scheidungskampf, wo eine Kränkung auf die nächste folgt. Oder auch in einem Krieg zwischen Nationen, wo ein Vergeltungsschlag eben den nächsten produziert. Schwierig wird es mit dem Ausgleich von Schuld oder mit Wiedergutmachung von Schuld, wenn eine Schuld eben eigentlich gar nicht mehr kann wieder gut gemacht werden. Am krassesten sichtbar ist so die Unumkehrbarkeit von einer Tat sicher, wenn man ein Menschenleben auf dem Gewissen hat. Sei es vielleicht wegen einem Unfall, den man gemacht hat. Aber zum Beispiel auch, wenn man als Eltern seinen Kindern kann geben kann, was sie eigentlich brauchen würden oder gebraucht hätten, wo sie klein gewesen sind. Oder wenn man vielleicht seine Ehe zerstört hat, sei es aus Gleichgültigkeit oder wegen Betrug. Alles das sind Beispiele, wo es eben nicht mehr möglich ist, um eine Schuld wieder gut zu machen. Damit möchte ich sagen, dass es, auch wenn man nicht an Gott glaubt, Momente und Situationen gibt, wo sich Menschen ihrer grossen Schuld bewusst werden und wo sie sich auch wünschen würden, dass es jemanden gibt, wo die Schuld eben von ihnen wegnehmen kann. Oder dass es auch jemanden gibt, der sich um die Folgen von dieser Schuld kümmern, wo auf die eben zum Beispiel Angehörigen von einem Unfallopfer hat oder eben die eigenen Kinder oder einen Ex-Partner oder eine Ex-Partnerin. Und genau um das geht es in diesem Text. Das ist eigentlich die grosse Erkenntnis von diesem Text, dass es tatsächlich jemanden gibt, der Schuld und Sünde wegnehmen kann. Eben der Gottesknecht, wo im Neuen Testament mit Jesus identifiziert wird. Aber schon bevor Jesus als der leidende Gottesknecht auf dieser Erde gelebt hat, um die Sünde der Welt wegzunehmen, hat Gott den Menschen Möglichkeiten geschenkt von der Wiedergutmachung der Schuld und von der Auslöschung von Sünden. Und diese Möglichkeiten möchte ich mit euch anschauen anhand der Gesetze, wo Gott dem Volk Israel beim Bundesschluss am Sinai gegeben hat. Denn wir haben es im Neuen Testament mit dem genau gleichen Gott zu tun, wo es schon im Alten Testament vorgestellt wird. Im Bundesgesetz, wo Gott seinem Volk am Sinai gegeben hat, sind Gesetze enthalten, wo die Wiedergutmachung von zwischenmenschlicher Schuld regelt. Und das eigentliche Prinzip ist dabei immer, dass ein Schaden, wenn immer möglich, wieder ausgeglichen werden soll oder eben wieder gut gemacht werden soll, so dass Menschen eben wieder versöhnt können miteinander zusammenleben. Die Regelungen finden wir im 2. Mose 21 und 22. Da heisst zum Beispiel, wenn jemand schuld daran ist, dass ein anderer einen Gegenstand oder ein Tier verliert, dann muss er ihm das zurückerstatten. Wenn aber zum Beispiel jemandem einem anderen eine Körperverletzung zufügt, vielleicht in einem Streit, dann muss er das, wenn immer möglich, mit Geld entschädigen, indem er zum Beispiel die Heilungskosten übernimmt oder den Arbeitsausfall zahlt. Aber oft kann ja so ein Schaden nicht mit Geld wieder gut gemacht werden. Und dann gilt das bekannte Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand und so weiter. Und das meint, dass man quasi genau anschaut, was für ein Schaden entstanden ist oder genau feststellt, was für ein Schaden entstanden ist. Und dann wird eben auch der Täter um diesen Schaden geschädigt, den er am anderen zugefügt hat. Weil sonst wäre es eigentlich ungerecht, wenn der, der zuerst geschädigt worden ist, wie allein den ganzen Schaden hätte. Bei diesen Gesetzen geht es also immer um Ausgleich von entstandenem Schaden. Nicht mehr und nicht weniger. Es soll einfach keine Schuld mehr zwischen den Menschen stehen. Das ist das Ziel. Oder keine Schuld mehr offen bleiben. Wenn aber jetzt zum Beispiel jemand an einem anderen etwas stellt, dann muss er das fünffach zurückerstatten und nicht einfach nur quasi wieder ausgleichen. Und da geht es darum, um so ein abschreckendes Zeichen zu setzen als Schutz, dass da nicht nachgeahmt wird, also dass sich Diebstahl nicht könnte lohnen. Und wenn jetzt jemand absichtlich einen anderen tötet und ihm das auch zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, dann kann das Vergehen nicht einfach mit Geld oder mit einer Ausgleichszahlung wieder gut gemacht werden. Da gilt, dass der Mörder auch sterben muss. Und weitere Verbrechen, die nicht gesühnt werden können, also nicht einfach mit der Ersatzleistung können wieder abgegolten werden, sind zum Beispiel noch, wenn man einen anderen Mensch raubt oder wenn man seine ältere Gewalt antut. Oder wenn man sich bewusst gegen Gott auflehnt durch Zauberei oder durch Götzendienst. Da gilt auch Todesstrafe. Und dann gibt es noch den interessanten Fall, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Rind hat, wo aggressiv ist und der weiss das, aber der trifft keine Vorsichtsmassnahmen und das Rind tötet dann einen anderen Mensch. Das ist der Fall von der fahrlässigen Tötung. Dann muss eigentlich der schuldige Besitzer von dem Rind auch getötet werden, weil er ja das Leben von einem anderen auf dem Gewissen hat. Wie bei einem Mord. Aber weil fahrlässige Tötung ja doch nicht ganz gleich ist wie so ein absichtlicher Mord, kann dem Täter in dem Fall ein Lösegeld auferlegt werden, mit dem er sich quasi sich freikaufen kann, das, was er eigentlich mit seinem eigenen Leben müsste zahlen. Wir sehen also, Gott geht mit seinen Gesetzen darum, dass Schuld zwischen den Menschen ausgeglichen wird. Er möchte ein versöhntes Miteinander. Er sorgt mit seinen Ausgleichsregelungen dafür, dass die Menschen eben nicht selber einfach Rache üben. Das wird ja dann eben zu dem unheilvollen und unaufhörlichen oder unendlichen Kreislauf führen. Aber Gott sorgt eben dafür, dass der Unheilsvorgang gestoppt wird. Es geht ihm aber auch darum, dass Vergehen verhindert werden, also nicht nachgeahmt werden, eben wie zum Beispiel bei dem Fall mit der Strafzahlung bei Diebstahl. Aber nur in den allerschwersten Fällen tut er Todesstrafe verhängen, eben bei Gewalt unter den Menschen oder bei direkter Auflehnung gegen ihn selber. Es geht ihm also nie darum, zum Beispiel einfach mit einer harten Strafe ein Exempel zu statuieren oder so Vergeltung zu üben im Sinn von Rache. Und bei fahrlässiger Tötung gibt es sogar die Möglichkeit, dass ein todeswürdiges Vergehen nicht zwingend mit dem Tod bestraft wird, sondern mit einem Lösegeld kann gesühnt oder ausgeglichen werden. Und die Möglichkeit von der stellvertretenden Sühne durch ein Sühnemittel wird von Gott in dem Bundesgesetz auch gottesdienstlich verankert. Und zwar mit dem Versöhnungstag, wo das Volk Israel einmal im Jahr feiern soll, und mit den regelmäßigen Sünd- und Schuldopfer, wo das Volk Israel soll und kann bringen. Und genau die Möglichkeit, dass Schuld und Sünd stellvertretend gesühnt oder ausgeglichen werden, finden wir auch in diesem Jesaja-Text. Und zwar eigentlich in jedem Vers. Im Vers 10 steht explizit, dass der Gottesknecht sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat. Und in den Vers 11 und 12, wo steht, dass er die Sünden von vielen aufgeladen oder getragen hat, wird der Sündenbock angedeutet, wo jeweils am Versöhnungstag einmal im Jahr symbolisch mit allen Sünden vom Volk Israel beladen worden ist und in die Wüste geschickt worden ist. Auf den Sündenbock und den Versöhnungstag gehe ich heute nicht ein, sondern hauptsächlich aufs Schuld- und Sündopfer. Die werden in der Bibel zusammen erwähnt, im 3. Mose, Kapitel 4 und 5. Und die beiden Opferarten stehen eigentlich ein bisschen für etwas Ähnliches. Grob kann man unterscheiden, dass ein Sündopfer dargebracht werden muss, wenn man versehentlich gegen ein Gesetz von Gott verstoßt, wo vor allem das Verhältnis zwischen Gott und dem Mensch betreffen. Zum Beispiel, wenn man etwas Unreines berührt. Weil es um eine versehentliche Sünde geht, wird mit dem auch berücksichtigt, dass wir Menschen einfach Sünder sind. Sogar wenn wir uns noch bemühen, also nicht einmal absichtlich Schuld auf uns laden, sogar dann haben wir eben das Angebot von einem Sündopfer, oder haben dort die Israeliten das Angebot von dem Sündopfer gehabt, um diese Schuld wieder gut zu machen. Bei einem Schuldopfer ist es um absichtliche Verletzung von Gottes Gesetz gegangen, wo die zwischenmenschlichen Beziehungen betreffen. Zum Beispiel bei Betrug oder bei Erpressung, wenn man Besitz vom anderen so an sich gebracht hat. Dann hat man einerseits da müssen zurückerstatten und noch ein Fünftel dazugeben, damit sicher der ganze Schaden wieder gut gemacht war. Aber andererseits hat man dann eben auch müssen ein Schuldopfer bringen, um die Schuld auch von Gott wieder in Ordnung zu bringen. Und auch da sieht man wieder, einerseits ist es um Ausgleich gegangen zwischen den Menschen, aber eben auch sieht man da, dass Schuld zwischen den Menschen auch eine Sünde gegen Gott ist. Und dass da eben auch der Ausgleich oder die Versöhnung mit Gott braucht. Und für das ist das Schuldopfer zur Verfügung gestellt worden. Sühne bedeutet also nicht Bestrafung, sondern wie bei dem Gesetz, wo der Umgang mit der Schuld zwischen den Menschen regelt und dafür sorgt, dass Menschen wieder versöhnt miteinander leben können, indem sie eben einen Ausgleich wieder schaffen mit einem Ausgleichsmittel. Genau so ist es eben auch mit der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Durch die Sünde, wo ja Schuld gegen Gott ist, wird auch der Unheilsvorgang losgetreten. Wir haben eigentlich unser Leben verspielt mit dem. Die Folgen werden auf uns zurückfallen. Doch Gott ist am Leben vom Mensch interessiert. Und darum bietet er eine Möglichkeit für Wiedergutmachung von Schuld, für die Auslöschung von Sünde. Er ist an einer versöhnlichen Lösung interessiert. Und darum bietet er eben so Sühnemittel an. Sühne ist also ein Heilsmittel, das Schuld beseitigt und eben wieder ein versöhntes Miteinander ermöglicht und den Unheilsvorgang stoppt. Ich finde, das ist ganz wichtig zum Verstehen, weil sonst haben wir auch ein falsches Bild davon, wieso Jesus für unsere Sünde hat müssen sterben. Er hat nicht müssen sterben, weil Gott unbedingt jetzt jemanden bestrafen muss, um ein Exempel zu statuieren oder eben, um so Vergeltung zu üben. Das war nie Gottes Motiv gewesen bei diesen Gesetzen, die wir hier gesehen haben für sein Volk. Nein, Jesus hat sein Leben als Sühnemittel angeboten, um Schuld eben wieder gut zu machen, wo wir Menschen nicht selber wieder gut machen können. Auch wenn wir das vielleicht im Nachhinein gern würden, selber wieder gut machen. Und als Sündopfer bietet sich Jesus sogar als Sühnemittel an für Schuld, wo wir nicht einmal absichtlich machen, wo wir einfach machen, weil wir fehlbare Menschen sind. Und in erster Linie bietet sich Jesus sicher als Sühnemittel an für die Schuld, die zwischen uns und Gott steht. Aber nicht nur, sondern in Gottes Versöhnungswerk durch Jesus geht es eben auch um die Wiedergutmachung der Schuld, die zwischen uns Menschen steht. Wenn da im Jesaja 53 steht, dass Jesus sein Leben oder dass der Gottesknecht sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, dann ist dort, wie gesagt, die absichtliche zwischenmenschliche Schuld gemeint, die wieder in Ordnung gebracht werden muss. Und dazu gehören eben die zwei Sachen. Erstens sollen wir Menschen das in unserer Macht und Möglichkeit Stehende tun, um den Schaden zwischen uns wieder auszugleichen, damit wieder ein versöhntes Miteinander unter uns Menschen möglich ist. Da können wir nicht einfach auf Jesus abschieben, sondern um das sollen wir uns wirklich bemühen. Zweitens werden wir mit unseren Taten, die wir einander zufügen, aber auch schuldig an Gott. Weil so stark verbindet sich Gott mit uns Menschen. Ihm ist nicht egal, wenn wir einander Leid zufügen. Er fühlt sich selber oder er macht sich selber betroffen von dem. Und für die Wiedergutmachung, für das hat sich eben auch Jesus als Sühnemittel angeboten. Und wenn wir jetzt zu den Geschädigten gehören, also wenn jemand an uns schuldig geworden ist, dann zeigt uns die grosse Bereitschaft von Gott, sich mit den Menschen zu versöhnen, dass auch wir die Bereitschaft haben sollen. Dass auch wir sollen den Ausgleich, den uns Menschen, die an uns schuldig geworden sind, können anbieten. Ja, dass wir das auch sollen als Versöhnungsangebot annehmen. Aber eben noch viel mehr sollen wir den Ausgleich annehmen, wo Jesus als Sühnemittel geschaffen hat für Schuld, wo eben nicht mehr wieder gut gemacht werden kann, wo ja auch andere Menschen, die an uns schuldig geworden sind, nicht wieder selber gut machen können. Der Text in Jesaja 53 zeigt uns also, dass Gott durch Jesus, der leidende Gottesknecht, wirklich so ein umfassendes Versöhnungswerk gemacht hat. Es umfasst einerseits die Beziehung zwischen uns und Gott, aber es umfasst eben auch die Beziehung zwischen uns Menschen. Und in ein paar neutestamentlichen Stellen heisst es auch, dass Gott durch Jesus die ganze Welt versöhnt hat. Und das sagt auch die Aussage von Johannes dem Täufer über Jesus. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ja, und von dem grossen Versöhnungswerk, wo Gott durch Jesus gemacht hat, dürfen wir jetzt auch noch singen. Und vielleicht könnt ihr gerade während diesen Lieder auch ganz bewusst vor Gott Schuld bekennen und um Vergebung bitten. Oder auch um Hilfe bitten, dass ihr eben oder dass wir eben vergeben können, wenn jemand anders an uns schuldig geworden ist.